ist es Sünde?
Ja, also.
Hier sind Alex, Urs und Christoph und wir drei klingen heute eventuell ein bisschen anders und wir sind auch sehr aufgeregt, denn zum ersten Mal mit unserem Podcast sind wir heute live vor Publikum. Live aus dem Haus Ohrberg in Georgsmarienhütte, die franziskanisch geprägte Bildungsstätte vor den Toren von Osnabrück. Wir sind eingeladen worden von Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr machen oder einen Bundesfreiwilligendienst im Bistum Osnabrück. Das kann man ja an ganz unterschiedlichen Einsatzstellen machen. Könnt ihr mal reinrufen, laut, in was für Einsatzstellen ihr so seid?
Krankenhaus.
Ja.
Schule.
Schule. BDKJ, was noch?
Kindergarten.
Mhm.
Altenheim.
Altenheim, was war da noch?
Werkstatt für Menschen mit Behinderung.
Ah, super. Also ganz, ganz unterschiedliche Einrichtungen. Und immer wieder kommen diese FSJlerInnen und Buftis und Buftinen während dieses Jahres zu sogenannten Bildungswochen zusammen, damit die nicht dumm sterben, hätte deine Oma gesagt, Urs.
Ja, Bildungswochen, ich würde immer sagen, ich habe das früher auch mal beruflich gemacht und ich würde sagen, es geht eher um Persönlichkeitsbildung. Dumm sind sie nämlich überhaupt nicht. Es soll eigentlich eher darum gehen, Zeit zu geben, über all das, was in dem Jahr passiert, nachzudenken und vielleicht noch drüber nachzudenken, was könnte denn danach kommen.
Mhm. Ja. Und genau. Irgendwer ist auf die Idee gekommen, wir könnten auch Teil dieser Bildungswoche sein. Da genau. Wollen wir mal gucken.
Genau, ich glaube, dass hinterher alle im Raum dümmer sind.
Ich glaube auch,
wenn wir
das geschafft haben.
Aber das wird so sein, ja.
Lea, sag uns mal, in was für einer Einrichtung bist du? Am Mikro ganz nah.
Im Maßstab lebenswerten Söge, also in der Jugendbildungsstätte.
Mhm. Und was macht diese Bildungsstätte so?
Eigentlich alles Mögliche, Schulgemeinschaftstage, teilweise auch inklusive Freizeiten, aber auch vieles mehr.
Und wieso machst du, also es ist FSJ bei dir, ne?
BFD.
BFD. Und warum machst du das?
Einfach, um ein bisschen Zeit nach dem Abi für mich zu haben und vielleicht auch ein bisschen berufliche Orientierung zu bekommen, mal was anderes zu sehen und so. Also, ja.
Okay. Lea hat heute noch eine ganz, ganz besondere Aufgabe, denn diese Aufnahmesituation, die stellt unsere Technik vor. Große Herausforderungen, denen unsere pastorale Hupe nicht gewachsen ist, also dieses heilige Bimbam, das immer dann ertönt, wenn Alex oder Urs oder ein-, zweimal vielleicht sogar ich pastoral daher schwafeln. Und daher gibt's heute keine pastorale Hupe.
Ja, ja, nun.
Keine pastorale Hupe wie sonst, sondern eine aus Fleisch und Blut. Und das
Was?
Bist du, Lea. Oh. Ja?
Und toll.
Und hier wird ganz genau mitgezählt, wie viele Hupen im Verlauf der Diskussion sich wer einfängt. Wir haben ja heute eine Sonderfolge, deshalb soll euch das jetzt nicht belasten, wer heute mehr, heute weniger hat. Ihr kriegt einfach beide ein Wort, das ihr einzubauen
Was?
Habt. Welches Wort soll denn Urs im Verlauf dieses Podcasts einbauen? Wer hat ein schönes, möglichst absurdes Wort für Urs?
Bildungshaus-Vegetarier.
Schreibt ihr das mal auf irgendwo, Urs, damit du es nicht vergisst. Und auch ein Scheiße. Ähnlich absurdes Wort für Alex. Vogel wäre jetzt schön, wenn das jetzt einfach so ein Kontrast käme.
Aua.
Was für ein ähnlich absurdes Wort für Alex?
Desoxyribonukleinsäure
habe ich richtig gehört. Also der.
Das kann. Da muss ich so, Alex, das kann der sich nicht merken. Nicht mal, wenn er sich aufschreibt.
Lassen wir die Abkürzung DNA auch?
Ja.
Ja, auch DNA, DNS. Das wäre das.
Er darf DNA sagen und ich muss.
Das wirst du ja wohl schaffen, Urs. Stell dich mal nicht so an. Gut, dann können wir ja anfangen. Heute beschäftigen wir uns im Haus Ohrbeck mit dieser Frage.
Ist es Sünde, ein Tradwife zu sein?
Wir stellen die traditionelle Uhr am Herd auf eine halbe Stunde, denn dann kommt der Gatte heim und dann geht's auch schon los. Bevor wir zum Bekenntnis kommen, erstmal die Definition für alle, die beim Begriff Tradwife gedacht haben, hä, was ist denn das jetzt schon wieder? Alex, ich glaube, du gehörtest zu dieser Gruppe von Personen, die dachte, hä, was ist das jetzt schon wieder?
Muss ich wirklich recherchieren.
Ja, aber du hast es recherchiert.
Ich habe es recherchiert.
Und kannst du kurz einmal sagen, was ist eine Tradwife?
Also, ich habe verstanden, eine Tradwife ist eine Frau, die sich sehr traditionellen Werten verschrieben sieht, die sagt, ich bin Hausfrau, ich bleibe vor allen Dingen zu Hause und ermögliche bzw. bin vor allen Dingen für meinen Mann da.
Mhm. So. Magst du das noch ergänzen, Urs?
Ja, also da geht es auch darum, der Mann geht halt, man kann kurz sagen, der Mann geht arbeiten, sie kümmert sich um den Haushalt, gegebenenfalls um die Kinder. Und was
kümmert hier, sich um Instagram dabei, oder
und
nicht?
Genau, ist das
nicht
ein und berichtet ja, darüber ja, genau. auf Social Media, auf TikTok oder auf Instagram. Einige gibt es auch auf YouTube.
Das Bekenntnis, das wir an dieser Stelle haben, ist nach dieser Definition ja hinlänglich albern, denn Urs ist nicht traditionell und Alex keine Wife. Also wäre es blöd, da jetzt nachzufragen. Aber ich frage mal hier im Raum unser Publikum, wer findet es denn okay, wenn man als Frau so traditionell lebt? Zeigt mal auf. Ich sage das dann den. Das ist so, ja. Wer findet das okay? Ich hätte gedacht, das ist so ein. Ja, irgendwas zwischen einem Drittel und der Hälfte. Und wer findet das problematisch? Das sind so ungefähr 30%, vielleicht ein bisschen weniger, 20% hier im Publikum, ganz grob geschätzt mal. Von mir. Urs, wo kommt dieser Trend denn überhaupt her?
Das hat in den USA angefangen, die sozusagen diesen Lebensstil propagieren, der aber, und da gehen wir dann schon wieder ganz tief in die Sache, der ja nicht nur propagiert, ich bleibe zu Hause und kümmere mich ums Haus und koche für meinen Mann was zu essen, sondern dass das auch heißt, ja, das ist das Richtige. Ne, das gibt es, wie gesagt, in Ultra und in Light. Aber auch Leute, die sagen, eigentlich wäre die Welt besser, wenn das alle so machen würden.
Mhm. Ne? Ich finde, wir müssen direkt zu Beginn dieser Folge auch unterscheiden zwischen den Tätigkeiten, die von diesen sogenannten Tradwives auch durchgeführt werden. Zum Beispiel, dass sie sagen, so klassische Tätigkeiten im Haushalt, waschen, putzen, backen, kochen und so und sich schön machen und so weiter. Das ist ja völlig okay, wenn sie sagen, ich möchte mich nicht dafür schämen, wenn ich das tue. Ich habe viele Dokumentationen jetzt im Vorfeld gesehen, wo Frauen genau das sagen. Ich möchte mich einfach nicht dafür schämen, aber ich möchte mich auf der anderen Seite auch nicht abhängig machen. Und wenn ich dieses klassische Tradwife-Modell aus den USA richtig verstanden habe, dann geht es da vor allen Dingen implizit auch immer um eine Abhängigkeit, um ein Abhängigkeitsverhältnis vom Mann.
Ja, also Abhängigkeit, also das ist, da sind wir schon wirklich mittendrin, das ist der Hauptkritikpunkt, ja. Dass die Leute, die das kritisieren, sagen, wenn du so lebst, dann geht das nur, wie gesagt, wenn der Mann das Geld verdient und du gar nichts
ja,
verdienst.
Genau.
Geht das schief, nimmt der Mann sich eine neue Frau, schickt der Mann dich aus welchen Gründen auch immer in die Wüste und so weiter, hast du möglicherweise keinen Beruf gelernt, hast du kein eigenes Geld verdient. Wenn du am Ende noch einen Ehevertrag hast, der dem Mann das meiste Geld zuschreibt, kriegst du auch nur irgendwie so einen Mindestsatz. Du hast nicht in die Rentenversicherung eingezahlt und so weiter und so weiter. Das heißt, die Möglichkeit zu sagen, jetzt im Moment bin ich Tradwife, finde ich cool, aber in 10 Jahren merke ich irgendwie, nee, das ist es nicht mehr. Um dann zu sagen, so, ich möchte mich jetzt trennen oder ich möchte das nicht mehr machen, hat der Mann totale Druckmittel, ob er will oder nicht, also hat totale Druckmittel zu sagen, ja, nee, das geht aber nicht, das muss jetzt aber bleiben. Es wird halt, man begibt sich in eine Abhängigkeit, wo man total darauf vertrauen muss, dass der andere fair mit dir umgeht.
Lass uns doch mal, ich glaube, du bist tatsächlich schon mal, wie so oft, 2 Schritte weit vorgaloppiert. Lass uns, wenn wir schon beim Bekenntnis nicht so wirklich drüber reden können, mal das Bekenntnis erstmal aufmachen, wie wir denn zu Hause leben. Wie es da um die traditionelle Aufteilung oder so bestellt ist. Alex, wie ist das bei dir zu Hause? Du bist ja verheiratet.
Ja.
Und wie ist da eine Aufteilung? Hast du eine Frau zu Hause, die zu Hause ist? Hat die einen Beruf, ja oder nein? Hast du einen Beruf?
Ist das ein Beruf, was du machst?
Ja, nein,
kann man
nein.
nicht so.
Also, jetzt mal gemessen an einem klassischen Bild der 50er, 60er
genau.
Jahre.
Lass uns noch nicht über Tradwives
genau,
reden, sondern über
in Deutschland.
Wie das früher in den 50ern so war.
So, 50er, 60er Jahre. Es gab das Berufsbild, kann man wirklich sagen, nicht nur Bild, sondern es gab den Beruf der Hausfrau. Ja, die Mutter, die zu Hause blieb, den Haushalt, wie sagt man, versorgte, sich darum regelte, die Erziehung der Kinder vorrangig übernahm und. Gemessen wie an diesem Bild ist es bei uns zu Hause genau umgekehrt, könnte man sagen. Also gemessen an klassischen Tätigkeiten wie Haushalt, Kochen, Backen und so weiter. Das mache in der Regel ich.
Ja, denn deine Frau, wie, sag es ruhig, wie ist die beim Kochen?
Die hört das immer.
Ja, ich weiß, die hört das bei der Gartenarbeit.
Die lässt Wasser anbrennen.
Genau, die lässt Wasser anbrennen, sagst du immer über sie. Aber, und sie verdient sie mehr als du, ja, ne?
Nein. Nein. Wir verdienen tatsächlich gleich viel.
Nein, okay. Natürlich nicht. Nein.
Gut. Aber ihr seid beide berufstätig?
Wir sind beide berufstätig. Double Income, No Kids.
Ah, ja.
Und alles, was mit Zahlen und so weiter zu tun hat. Heute, wirklich jetzt, in diesem Moment, sitzt sie an der alljährlichen Steuererklärung. Mhm. Und ich bin sehr froh darüber, dass sie das macht.
Nein,
ist
überhaupt nicht spät dran. Im Juni. Ja.
Urs, wie gemessen am Familienbild der 50er Jahre, wie ist das bei dir zu Hause?
Also, ich bin eigentlich eine Tradwife.
Ja, bist du
ich bin, auch. Aber die schlechteste Tradwife der ganzen Welt.
Ja, stimmt.
Das ist das Problem. Meine Frau hat einen sehr verantwortungsvollen Job. Die arbeitet wahnsinnig viel. Die ist auch in Leitungspositionen. Die verdient viel, viel mehr Geld als ich. Ich bin zu Hause und passe auf die Kinder auf. Ich habe auch immer gesagt, ich bin kein Hausmann. Nicht, weil ich den Begriff Hausmann scheiße finde, sondern weil ich so dermaßen schlecht in dem Job bin. Ich räume kaum auf. Ich mach's und wenn ich's mache, mache ich's auch total schlecht. Meine Frau kommt nach Hause und denkt, ach du Scheiße, und fängt erstmal an aufzuräumen. Ich koche wenig und ich kaufe ein und so, aber ich bin die schlechteste Tradwife aller Zeiten. Ich habe noch eine halbe Stelle, da mache ich Social Media, insofern aber jetzt nicht über mein Leben, dass ich eine beschissene Tradwife bin, nee, das nicht. Aber deswegen muss ich kaum zur Arbeit gehen. Was ich mache ist, ich passe auf die drei Kinder auf, dass die halbwegs ohne Verletzungen durchs Leben kommen.
Bei uns ist nicht alles klassisch zu Hause, aber ich muss leider sagen, dass an meiner Frau ganz viel hängen bleibt. Also wir arbeiten beide, wir haben ein kleines Kind und im Moment bin ich an den Vormittagen zu Hause, bis meine Frau von der Arbeit kommt und dann tauschen wir quasi so. Und ja, ich könnte mehr im Haus machen, aber das ist ein selbstgemachtes Problem. Meine Frau hat einen anderen Anspruch an, wie gewisse Dinge zu erledigen sind.
Meine auch.
So, und deshalb bin ich bei einigen Sachen raus, aber ich mache mehr als du, würde ich sagen.
Ja, du machst viel mehr.
Das ist auch keine Kunst.
Also aber deine Frau hätte mich längst getötet und im Garten verscharrt.
Das
und zwar so, dass man mich nie
und
wiederfindet.
Und ordentlich.
Sehr ordentlich verscharrt. Es würden auch tolle Sachen auf mir wachsen. Ja.
So weit zu dem Bekenntnis, wie es bei uns zu Hause aussieht. Also, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie in den 50er Jahren. Da hat sich einiges getan. Es ist so ein bisschen aufgeteilt. Wobei, gerade bei uns, sich zeigt, unsere Frauen haben noch einen gewissen Workload mehr, der eigentlich nicht ganz 50-50.
Ich finde es sehr spannend. Im Studium ging es ja so los, dass man sich dann auch mal irgendwie, also erstmal zusammen irgendwo hinging und kochte und so weiter und so fort. Und bis heute erlebe ich es. Ich habe eben gesagt, ich koche gerne und mache so klassische Haushaltstätigkeiten recht gerne. Danke. Danke. Und bis heute heißt es so, oh, guck mal. Ne? Also muss Anne sich dann immer anhören, guck mal, der Mann kocht, das ist ja toll und so weiter und macht ja was. Also als wäre das jetzt irgendwie ein ganz großer Verdienst. Sie hingegen, wenn sie diese, ich sag mal wieder, klassischen männlichen Tätigkeiten, wie heute Steuererklärung macht, das, macht sie halt. Also ich bekomme immer irgendwie Streicheleinheiten dafür und sie umgekehrt eher Schläge jetzt im übertragenen Sinne, wenn es heißt, kochen kann die nicht. Und ich denke mir, kann sie, stimmt auch gar nicht, mag sie halt nicht.
Ja,
das darf aber einer Frau ja immer noch nicht zugeschrieben.
Ich erinnere mich daran, dass Olaf Scholz, die Jüngeren erinnern sich noch, der war mal Bundeskanzler. Und als der zum Bundeskanzler gewählt wurde, da fragte ihn eine Journalistin, zum Glück war es eine Journalistin, im Interview, was denn mit seiner Frau wäre, auch Berufspolitikerin, ich habe gerade vergessen, wo genau sie ist.
Britta Ernst ist SPD-Politikerin mit viel Erfahrung in der Bildungspolitik. Los ging's für sie 1997 in der hamburgischen Bürgerschaft, wo sie bis 2011 Politik machte. Danach zog es sie weiter in den Norden. Von 2014 bis 2017 war sie Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Anschließend wechselte sie nach Brandenburg und leitete dort bis 2023 das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Seit 1998 ist Olaf Scholz mit ihr verheiratet.
Und im Interview wurde Olaf Scholz gefragt, wie macht Ihre Frau das denn jetzt? Hört ihr denn jetzt auf zu arbeiten und so, wenn Sie jetzt Bundeskanzler werden? Und da hat Olaf Scholz, vielleicht war es auch abgesprochen, aber auf jeden Fall völlig richtig gesagt, seine wahnsinnige Unverschämtheit, dass man ihm diese Frage stellen würde. Seiner Frau hätte man diese Frage im Leben niemals gestellt, ob er jetzt aufhört, Politiker zu sein, weil seine Frau jetzt Bundeskanzlerin wird. Ja, ja. Also da sehen wir, es gibt da immer noch ein großes, großes Ungleichgewicht. Kommen wir zum Thema Treadwives zurück. Ich denke, wir müssen hier zwei Begriffe trennen. Nämlich einmal, dass es Männer wie Frauen gibt, die eher die Hauptlast der Arbeit zu Hause tragen. Ja, es sind immer noch meistens Frauen, aber es gibt es teilweise ja auch bei Männern. Urs ist, auch wenn er das schlecht macht, aber ja eher der, der zu Hause bleibt, der nur eine halbe Stelle hat, sich um die Kinder kümmert und so weiter. Qualität sei dahingestellt. Und es gibt die Treadwives und ich finde, würdet ihr das auch so sehen in der Definition, das ist ja eine politische Aussage. Das ist also die Treadwife ohne Instagram oder ohne Verbreitungsweg ist gar keine Treadwife, sondern ist halt eine Frau, die zu Hause ist. Ja. Und die Treadwife ist
eine Karikatur.
Ja, ist eine Darstellung, die ein politisches Statement ist und eine politische Agenda verfolgt, oder?
Und ein Social-Media-Märchen.
Ja.
Sie ist ein Social-Media-Märchen, weil, ich meine, man muss sich die Frauen ja mal angucken, die Treadwives da, die ja perfekt geschminkt und im Röckchen da vor sind und das Mittagessen für den Mann kochen, wo ich mich immer frage, die kommen ja offensichtlich schon perfekt geschminkt aus dem Bett, ne? Und stehen dann da sich aus dem Ei gepellt, damit der Mann, nur so wie früher in der 50er-Jahre-Werbung, damit der Mann ja nicht jetzt irgendwie seine unausgeschlafene Frau ihm irgendwie sehen muss. Ne? Dann ist er ja auch traurig, der will ja was Schönes sehen, bevor er zur Arbeit geht. Deswegen muss die sich auch schön schick machen und dem zur Verfügung stehen. Das ist ja diese Vorstellung. Und wenn man selber Frauen kennt oder selber diese Arbeit macht, wenn man ein kleines Kind hat oder gar mehrere, ist man froh, wenn man morgens um 10 Uhr es geschafft hat, sich die Zähne zu putzen. Da hat man sich nicht die Haare gemacht und sich nicht geschminkt.
Oh, so viel Anstellerei, ne?
Naja, es ist ja, aber das ist...
Lieber Alex, ich sitze morgens mit dem Kind auf dem Klo, weil es nicht sich von mir trennen möchte. Das ist so, nur mal zur Einschätzung.
Ja. Sehe ich nicht.
Genau, und das wissen ja die Leute, die sich mit Social Media auskennen, die machen sich schickt, es würden sogar einige von diesen Treadwives sagen, ja, die Leute wissen doch, dass das hier auch ein Spiel ist, Fiktion. Dass ich hier eine Rolle spiele, dass das Fiktion ist, was ich mache.
Ich habe eine Dokumentation gesehen aus der Reihe 37 Grad im ZDF und da wurde über Treadwives berichtet, über Carolina, 28 Jahre, die auf Instagram, vielleicht kennt ihr die, total bekannt ist als X-Malischka.
Ja.
Und unglaublich viele Follower hat und sie, also ein Kamerateam und so weiter, hat sie dann mal eine Woche da begleitet, lebt auf Mallorca.
Wie das so Hausfrauen in Deutschland tun.
Ja, ja, ja. Und so weiter. Genau. Und sie hat diese High-Class-Videos und so weiter und berichtet eben über ihr Dasein als Treadwife und wie diese Videos dann halt so funktionieren. Ich mache mich morgens erstmal hübsch für meinen Mann, dann mache ich ihm sein Frühstück und so weiter. Und dann stellte sich während dieser
es wäre super, wenn du das machen würdest. Also ganz genau so mit der Stimme und ja.
Meinst du?
Ja, einfach.
Dann wäre es noch widerlicher. Ja.
Egal, entschuldige.
Ich überlege. Ja. Gut, auf jeden Fall wurde über diese Carolina berichtet. Und sie sagte, ich lebe hier ja in dieser Wohnung auf Mallorca, in der ich diese Videos produziere, nicht mal. Ich nutze diese Wohnung nur, um diese Videos zu produzieren, weil es gibt hier so einen schönen Blick auf das Meer und so weiter und so fort.
Und warum macht diese Carolina das? Kam das auch vor in dem Beitrag?
Sie beschreibt oder hat so darüber gesprochen, naja, ich möchte einfach Frauen ermuntern, auch wieder traditionelle Werte zu leben. Frauen sollen sich eben nicht dafür schämen, wenn sie einfach nur für ihren Mann und für die Familie und so weiter da sein sollen. Das ist ja im Kern auch richtig, dass sich niemand dafür schämen muss. Aber so wie sie es präsentiert hat, fand ich es krass.
Aber es soll sich keiner schämen, aber X-Malischka zum Beispiel. Ne?
Hast du auch
die gesehen? Gesehen habe ich das nicht, aber die hat eine eigene Social-Media-Agentur gegründet. Ja. Ne? Caro Giorgio heißt die. Das ist eine Geschäftsfrau, die mit ihrem Geschäftsmodell als Social-Media-Influencerin Geld verdient. Das ist keine Frau. Also da könnte man auch sagen, die ist überhaupt nicht abhängig von ihrem Mann. Ja. Die ist insofern nur abhängig, die braucht ihn, damit sie sagen kann, dass sie sich um ihn kümmert. In der anderen Wohnung kocht. Also wie macht die das? Kocht ihn dann immer und dann trägt sie das Essen rüber, damit er das da hinten isst oder was? Auf jeden Fall. Oder haben die eine Drohne, dass sie das rüberfliegen?
Der Mann kam übrigens auch nie vor.
Natürlich kommt er nicht vor. Auf jeden Fall, wie funktioniert das? Bei X-Manischka kann man sagen, alles klar, da wissen wir, die erzählt das sogar offen, die erzählt das ehrlich, das ist ein Social-Media-Märchen, alles gut. Die ursprünglichen Threadwives auf Social Media in den USA, die haben ein wirkliches politisches Ziel und die sind christlich-fundamentalistisch, die sind fast alle weiß und die leben uns vor, wie das Leben, gerade in den USA massiv Trump unterstützt, vorleben, wie das Leben zu sein hat, nämlich der Mann ist der Chef, die Frau putzt und kocht und am besten sind alle heterosexuell und am besten ist hier keiner queer und alle sind am besten in der Familie alle dieselbe Haut.
Du willst sagen, die schwarze, queere Muslima-Threadwife gibt es nicht.
Genau, die Leute wollen, also das, was den Leuten, die ja die mit Queersein ein Problem haben, die mit multikulturellen Dingen ein Problem haben, denen wird jetzt eine Welt gezeigt, wo man sagen kann, das gibt es hier alles nicht. Wir haben 5 Kinder, ich koche, ich putze, der Mann kann nach, ich bin gut abgesichert, ich brauche gar nicht abgesichert sein, weil ich meinem Mann vertraue, der wird bei mir bleiben bis am Ende des Lebens. Das Scheitern einer Ehe, das gibt es hier alles nicht.
Ich würde gerne die Gelegenheit mal nutzen, weil wir ja sonst immer nur zu viert in der Männerhütte sitzen und uns dann so oft die Stimmen von außen fehlen, euch hier mal zu fragen, ob ihr den Trend überhaupt kennt, wie der euch begegnet, ob ihr darüber lacht oder ob ihr sagt, ach ja, wäre ja schön eigentlich. Ja, wen gibt's da? Wer kann, wer will was sagen, wer traut sich? Wer hat es, auch wenn ihr das noch nie gesehen habt, wer kann was sagen?
Also, ich habe es schon gesehen gehabt auf Instagram und TikTok. Und ich muss wirklich dazu sagen, dass ich das auch ziemlich unrealistisch fand. Also, dass es nicht wirklich echt rüberkommt. Zumal die Aufrufe und Likes von diesem Video auch wirklich so hoch waren, dass man hätte sagen können, die verdient definitiv mehr als ihr, wenn er nicht nur imaginär ist, ihr Mann. Und es sieht schon ziemlich gestellt aus.
Es ist auf jeden Fall eine politische Bewegung. Ja.
Noch eine Sache, die zu diesem unrealistischen, was mir da geradezu einfällt. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, wo eine TikTokerin, weiß ich auf jeden Fall, dann immer, wenn die Kinder nach zum Beispiel Süßigkeiten gefragt wurden, hat die dann erstmal, glaube ich, so 4 oder 5 Stunden irgendwelche Riegel selber gebacken und sowas. Und also kann man ja auf jeden Fall machen, aber ich finde, das ist so ein Beispiel dafür, was so einen unrealistischen Standard, sage ich jetzt mal, auch oft darstellt.
Und ich würde sagen, die machen das mit so einer absurden Leichtigkeit, dass das ja auch fast jede echte Hausfrau irgendwie beleidigt.
Urs, du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass es ja ein sehr weißes Phänomen ist.
Bei dem Wahlkampf von Donald Trump gegen Kamala Harris, da haben die immer gesagt, eine Threadwife ist alles, was Kamala Harris nicht ist. Alles, was die nicht ist, als Gegenbild, ohne zu sagen, ich bin gegen Kamala Harris, sondern einfach ein Gegenbild. Und das über Social Media reinhämmert, so hat eine Frau zu sein, so hat eine Frau zu sein, so hat eine Frau zu sein. Sie hat, wenn sie weiß ist, hat sie keine hohe Berufsausbildung, ist keine Professorin irgendwo und so weiter und so weiter. Das ist deswegen Teil tatsächlich einer politischen Bewegung, die zu einem traditionellen Familienbild zurück will. Ne? Und die natürlich aber das verkauft, und da hast du völlig recht, mit einer absurden Leichtigkeit und sagen will, und das wird so toll, das wird so toll, wenn du da zu Hause bist und nicht mehr arbeiten musst. Ne? Das ist ja auch immer, früher hat dann, wenn es darum ging, geht denn deine Frau arbeiten, noch vor gar nicht so langer Zeit, da hieß es immer, meine Frau muss nicht arbeiten gehen, ich kann für meine Familie sorgen. Das wird ja dann auch den Männern untergeschoben. Ihr müsst für eure Familie sorgen können. Ihr müsst gucken, dass die Frau nicht arbeiten geht. Wenn die Frau arbeiten geht, ist das eine Niederlage. Ne? Und natürlich geht es auch darum, Frauen wieder das ist ein Teil der Bewegung, aus dem Arbeitsmarkt rauszudrängen, weil die Luft bei den tollen Jobs wird natürlich dünner, wenn da jetzt die Frauen mitmachen. Die kannst du natürlich auch auf diesem Weg rausschieben, dann haben die Männer, also das Patriarchat, natürlich wieder mehr Platz, sich die Jobs untereinander auszuverteilen.
Wir reden über einen Trend, der aus dem weißen christlichen Amerika kommt, und deswegen müssen wir natürlich an dieser Stelle jetzt auch die Frage stellen, will denn die Bibel nicht, dass unsere Frauen als Dreadwives leben? Spielen wir mal lieber Battle of the Bible Stellen, da bräuchten wir eigentlich auch mal so einen Jingle, den wir komponieren sollten, denn da ist ja wahrscheinlich wie so oft die Frage, welche Bibelstelle ziehe ich denn heran, um meine Argumentation zu untermauern, und es gibt für beide Seiten wahrscheinlich Bibelstellen. Alex?
Paulus zum Beispiel wird ja immer als der Frauenfeind schlechthin.
Das Weib soll in der Gemeinde schweigen.
So, ganz genau. Diese Stelle wird immer herangezogen und man tut ihm an dieser Stelle wirklich damit Unrecht. Also erstens, ich sage es immer wieder in diesem Zusammenhang, ein völlig unterschiedliches Kultur- und Zeitverständnis. Diese Stellen, Bibelstellen, wurden zigmal übersetzt, auch nicht immer richtig. Und wenn wir natürlich heute, die wir hier in diesem Kontext darüber sprechen und nachdenken, hören, das Weib soll in der Gemeinde schweigen, ist das natürlich frauenverachtend und hören wir das natürlich auf einem zu Recht geschulten Ohr. Mhm. So. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit dieser Folge auch nochmal recherchiert, und diese Paulusstelle sind sich viele Exegeten, also das heißt Menschen, die die Bibel auslegen und immer noch daran forschen, einig, er wird missverstanden. Denn dass überhaupt Frauen in diesem paulinischen Kontext am Gottesdienst teilnehmen durften, war schon für seine Zeit ein absolutes Novum. Ich habe eine interessante Exegetin gehört, die sagte, naja, Frauen waren es zu dieser Zeit noch überhaupt gar nicht gewohnt, in der jüdischen Synagoge an Gottesdiensten teilzunehmen, konnten, also durften es schlicht und ergreifend nicht. Paulus hat es ihnen dann erlaubt, also nicht nur Paulus, sondern Christen haben es erlaubt, und sie wussten überhaupt gar nicht, wie sie sich dort verhalten sollen. Und Exegeten vermuten eher, dass es ein Hinweis war, okay, ihr, die ihr jetzt hier sitzt und euch an diese neuen Gepflogenheiten gewöhnen müsst, ja, das Schweigen, das erstmal Zuhören und Stillwerden ist ein möglicher Zugang zu dem, was hier an Neuem, an froher Botschaft, an Evangelium eben verkündet wird. Ich finde den Ansatz interessant, weil dann, letzter Satz, klingt, die Frau soll in der Gemeinde schweigen, immer noch schwierig, aber lässt zumindest mal eine andere Blickrichtung zu.
Also man könnte sagen, neue Leute in der Gemeinde sollen erstmal zugucken, was hier abgeht.
So.
Okay, man kann Folgendes sagen, die Leute mit Treadwife und so weiter, die wollen uns ja immer erklären, das sei der natürliche Lauf der Dinge. Mhm. Der Mann geht arbeiten und das sei schon immer so gewesen. Und die Frau ist die Kinder versorgt und sich um Heim und Herd kümmert. Fakt ist, wenn wir darüber nachdenken wollen, was über Jahrtausende überhaupt Tradition war, ist es etwas völlig anderes. Bevor der Mensch angefangen hat, sich niederzulassen, also Dörfer und Städte zu bauen, erst dann war Arbeitsteilung überhaupt möglich und nötig. Dass man sagen konnte, man hatte ein Haus, um das man sich kümmern konnte. Das hatte man vorher nicht, wenn man überall herumzog. Und davon gehen die ganzen Historiker aus, war über mehr als 10.000 Jahre war immer Arbeitsteilung. Da haben Frauen und Männer immer exakt das Gleiche gemacht. Die haben sogar zusammen gejagt, weiß man. Die haben zusammen hier die Beeren gesammelt und so weiter und so weiter. Erst als wir darauf kamen, wenn du eine Stadt baust und ein Dorf, dann wird es auch komplizierter, weil es mehr Aufgaben gibt. Und dann ist es in diese, jetzt zugegeben auch schon lange Zeit, in diese Arbeitsteilung hineingekommen. Und daran hat auch die Religion mitgearbeitet, indem die Religion in der Bibel schreibt, Männer machen das, Frauen machen das.
Ich würde das gerne ergänzen. Mir war gar nicht klar, wie überhaupt so dieses klassische Rollenverständnis der Hausfrau hier in unseren Breitengraden entstanden ist. Also Mitte 19. Jahrhundert, ganz kurz, die Entwicklung des Bürgertums, Industrialisierung, die Menschen zogen in die Städte. Vorher, vor dieser Entwicklung, galt die Frau eher so zu Hause als Betriebsleiterin, als Hausmutter. Auf Augenhöhe, ja, wurde dort gearbeitet. So. Dann wurde Platz in den Städten weniger, man konnte sich überhaupt gar keine Bediensteten mehr leisten. Das heißt, auf einmal war die Frau zu Hause für alle Arbeiten zuständig. Und in dem Moment, wo sie diese Hausarbeiten natürlich unbezahlt verrichten musste, verlor diese Arbeit an Wertschätzung. Und alles, was die Frau, die klassische Hausfrau, ab dann tat, galt quasi als Liebesbeweis, als Aufopferung für den Mann. Und jetzt komme ich, Arina, richtig? Du hast eben gesagt, das ist ja eher diese Tradwife-Bewegung so ein politisches Statement. Das glaube ich tatsächlich auch an der Stelle, denn die Tradwives von heute, die sagen, ja, das ist ein Liebesbeweis und diese Abhängigkeit, in der ich mich befinde, in die bewege ich mich gerne, weil ich liebe und vertraue meinem Mann so sehr, der würde mir ja nie was Schlechtes antun, der würde mich ja gar nicht verlassen. Und eigentlich müssen alle Frauen wieder dahin kommen.
Dann könnte dich ja sofort, wenn das so ist, dann kann er dich ja sofort so absichern, wenn er will, dann kann er sofort einen Ehevertrag machen, dass allen 50-50 gehört und so weiter, muss man ja gar nicht vertrauen, kann man einfach sofort so machen. Ne? Wie gesagt, und die Frau, die darf ja sich dann ab und an nochmal einen Urlaub nehmen oder so irgendwie einen Makramee-Kurs machen, irgendwo im Bildungshaus, dann als Bildungshaus-Vegetarierin sich durch den Tag bringen und so.
Was ich nur damit sagen möchte, also diese Idee von back to the roots, früher war das doch toll, lasst uns dieses Bild doch wieder, dieses Bild gab es nie.
Würdet ihr aber sagen, dieser Trend Tradwife, ja, lass sie machen, wenn es ihnen Freude macht, oder ist es gefährlich, weil es eigentlich eine rechte, vielleicht sogar eine radikale Agenda durch die bunte Hintertür bringen will?
Habe ich mich auch gefragt. Ich habe in der Recherche zu genau dieser Frage die Historikerin Hedwig Richter gehört, die sagte, für sie wäre es überhaupt ein Phänomen, dass sich das dass diese Tradwives so dermaßen provozieren würden. Also, dass das überhaupt solche Einschläge gibt in dem Zusammenhang. Also, ich bin eher dabei zu sagen, wisst ihr was, Leute, dieser Hype, der wird ganz schnell abflachen. Das ist so ein Unsinn und so ein Unfug. Lasse machen. Gerade in diesen Zeiten haben viele Bewegungen, nicht nur die Tradwives, großen Erfolg, weil sie vermitteln so das Bild, es muss einfach nur wieder so werden wie früher.
Es ist doch ganz einfach.
Ist es doch ganz einfach.
Es ist doch einfach. Es ist gar nicht so kompliziert.
Das ist so verlockend. Mhm.
Die Zeit ist um, meine Herren und Damen im Publikum. Die halbe Stunde hat geschlagen. Wir kommen zur Abstimmung. Frage erstmal alle im Saal. Sagt laut Ja, wenn ihr denkt, ist es Sünde, eine Tradwife zu sein? Wer ist für Ja, der sagt bitte laut Ja.
Ja.
Wer meint Nein, ist keine Sünde, sagt laut Nein. Mhm. Urs?
Tradwife zu sein, nicht Hausfrau.
Absolut, ich habe eine Tradwife gefragt.
Ja.
Alex?
Genau. Bezogen auf diese Bewegung, ja.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz genauso. Da sind wir uns leider mal wieder sehr, sehr einig. Das werden die konservativen Hörerinnen und Hörer draußen wieder scheiße finden, dass wir hier auch nicht mehr Bibelstellen noch erwähnt haben, die ganz klar zeigen, wie sehr es richtig ist, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann eben nicht. Aber so ist es heute hier nun mal. Und heute haben wir ja noch viel, viel mehr Stimmen dazu gehört. Urs und Alex haben beide ganz hervorragend, wenn ich richtig zugehört habe, Ihre Wörter eingebaut, richtig? Ja? Ja? Gerne, bitte, bitte.
Ja, jeder kann was.
Und damit sagen wir Dankeschön für heute und verabschieden uns mit einem großen Applaus hier aus dem Haus Orbeck vor den Toren von Osnabrück. Vielen, vielen Dank.
Sünde.
Ja, also.
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen. Sprecherin Manuela Reiser. Musik Johannes Kraas. Ton und Schnitt Johannes Kasser.